Er ging ins Hinterzimmer, das von allen Sabuls Büro genannt wurde, jenes Zimmer, in dem er zum ersten Mal mit ihm gesprochen, wo Sabul ihm die Grammatik und das Wörterbuch der jotischen Sprache gegeben hatte. Über den Schreibtisch hinweg sah ihm Sabul misstrauisch entgegen. Dann senkte er den Blick wieder, ganz in seine Papiere vertieft, ein schwer beschäftigter, geistesabwesender Wissenschaftler. Dann gestattete er seinem überbeanspruchten Hirn, Scheweks Anwesenheit zu registrieren. Dann wurde er für seine Verhältnisse wortreich. Er wirkte abgezehrt und gealtert, und als er aufstand, war seine Haltung gebeugter als früher, eine Haltung, die versöhnlich wirkte. »Schlechte Zeiten«, sagte er. »Ja, schlechte Zeiten.« »Sie werden noch schlechter«, entgegnete Scheweck leichthin. »Wie geht's denn so, hier in Abenai?« »Schlecht, sehr schlecht«, Sabul schüttelte den grauen Kopf. »Schlechte Zeiten für die reinen Wissenschaften, für die Intellektuellen. Hat es denn jemals gute gegeben?« Sabul gab ein unnatürliches Kichern von sich. »Ist mit den Sommerfrachten irgendetwas aus Urras für uns gekommen?« fragte Scheweck und verschaffte sich auf der Bank etwas Platz. Er setzte sich und schlug die Beine übereinander. Seine helle Haut war sonnengebräunt, während der feine Flaum, der sein Gesicht bedeckte, bei der Feldarbeit im oberen Südland zu Silber gebleicht worden war. Neben Sabul wirkte er schlank, jung und gesund. Beide Männer waren sich dieses Gegensatzes bewusst. »Nichts, was von Interesse wäre.« »Keine Besprechungen der Grundregeln?« »Nein.« Jetzt war Sabuls Ton mürrisch, passte wieder ganz zu ihm. »Keine Briefe?« »Nein.« »Komisch.« »Was soll daran komisch sein? Was hattest du erwartet? Eine Dozentur an der Joyun-Universität? Den CoON-Preis?« »Ich hatte Kritiken und Erwiderungen erwartet. Zeit ist inzwischen ja genug vergangen.« Das sagte er im selben Moment, als Sabul sagte, »Es ist noch nicht Zeit genug dafür vergangen.« Sie schwiegen. Schließlich sagte Sabul, »Du musst einsehen, Scheweck, dass die bloße Überzeugung, Recht zu haben, noch nicht bewirkt, dass man tatsächlich Recht hat. Du hast an diesem Buch hart gearbeitet, das weiß ich, und ich habe hart an der Redaktion gearbeitet, habe versucht klarzustellen, dass es nicht etwa eine unüberlegte Attacke auf die Sequenztheorie ist, sondern auch konstruktive Aspekte hat. Aber wenn andere Physiker keinen Wert in deiner Arbeit sehen, dann musst du einmal die Werte betrachten, die du in Händen hältst, und dich fragen, wo die Diskrepanz liegt. Wenn es anderen Leuten nichts bedeutet, wozu ist es dann überhaupt gut? Wo ist seine Funktion?« »Ich bin Physiker und kein Funktionsanalytiker«, erwiderte Scheweck gutmütig. »Jeder Odonia muss zugleich Funktionsanalytiker sein. Du bist 30, nicht wahr? In diesem Alter sollte ein Mensch nicht nur seine Zellularfunktionen, sondern auch seine Organfunktionen kennen, seine optimale Rolle im sozialen Organismus. Du hast darüber vielleicht nicht so intensiv nachzudenken brauchen wie die meisten anderen Menschen.« »Nein. Seit ich 10 oder 12 Jahre alt war, wusste ich genau, welche Arbeit ich tun musste. Das, was ein Junge gern tun möchte, ist nicht immer das, was die Gesellschaft von ihm erwartet. Wie du eben sagtest, bin ich 30. Ein bisschen alt für einen Jungen. Du hast dieses Alter aber in einer ungewöhnlich behüteten Umgebung erreicht, zuerst das Regionalinstitut im unteren Nordland. Und ein Aufforstungsprojekt und einige Landwirtschaftsprojekte und praktische Ausbildung und Blockausschüsse und freiwillige Noteinsätze seit der Dürre. Also Kleggage in einem durchaus üblichen Umfang. Übrigens mache ich das gern, aber ich arbeite auch gern in der Physik. Worauf willst du eigentlich hinaus?« Als Sabul ihn, statt zu antworten, nur unter seinen schweren, öligen Brauen anfunkelte, fuhr Scheweck fort. »Du kannst es mir ruhig sagen, denn auf dem Umweg über mein Sozialbewusstsein wirst du es bestimmt nicht schaffen. Hältst du die Arbeit, die du hier geleistet hast, für funktionell?« »Ja. Je mehr organisiert wird, desto zentraler der Organismus. Zentralität hier im Sinne der realen Funktion. Thomas' Definitionen. Und da die Temporalphysik versucht, alles dem menschlichen Verstand Zugängliche zu organisieren, ist sie dem Begriff nach eine zentral funktionelle Betätigung. Aber sie macht die Menschen nicht satt. Ich habe 6 Dekaden damit verbracht, dazu beizutragen, und wenn man mich noch einmal ruft, werde ich wieder hinausgehen. Bis dahin bleibe ich bei meinem Beruf. Sobald es auf dem Gebiet der Physik Arbeit gibt, beanspruche ich das Recht, sie zu tun. Du musst dir endlich einmal vor Augen führen, dass es zurzeit auf dem Gebiet der Physik keine Arbeit gibt, jedenfalls nicht die Art Physik, die du betreibst. Wir müssen dringend umschalten auf das, was wirklich praktikabel ist. Sabul rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Er war eindeutig nervös und verärgert. Wir mussten 5 Leute für Versetzung freigeben. Du gehörst leider auch dazu. So, jetzt weißt du's. Genau wie ich's mir gedacht habe, antwortete Scheweck, obwohl er sich bis zu diesem Augenblick nicht darüber klar gewesen war, dass Sabul ihn tatsächlich aus dem Institut hinauswerfen würde. Sobald er es jedoch aus Sabuls eigenem Mund hörte, kam ihm die Nachricht gar nicht so neu vor. Und außerdem würde er Sabul nicht die Genugtuung bieten und sich seine Erschütterung anmerken lassen. Es sprachen eigentlich verschiedene Dinge gegen dich. Erstens der abstruse, irrelevante Charakter der Forschung, die du in den letzten Jahren betrieben hast, und dann ein möglicherweise nicht hundertprozentig gerechtfertigtes, immerhin aber bei vielen Studenten und Lehrern des Instituts vorherrschendes Gefühl, dass sowohl deine Lehren als auch dein Verhalten eine gewisse Unzufriedenheit, eine Andeutung von Privatismus, von Non-Altruismus widerspiegeln. Dies wurde in einer der Versammlungen offen gesagt. Ich habe natürlich für dich gesprochen, doch ich bin sicher nur einsündig unter vielen. Seit wann ist Altruismus für Odonia eine Tugend? Fragte Scheweck. Na, lass nur. Ich weiß schon, was du meinst. Er stand auf. Er konnte nicht mehr sitzen bleiben, davon abgesehen aber blieb er beherrscht und sprach vollkommen natürlich. Ich nehme an, dass du mich nicht für einen anderen Lehrauftrag vorgeschlagen hast. Was hätte das für einen Sinn gehabt? Sabuls Rechtfertigung klang beinahe wie Geheul. Jetzt nimmt doch niemand neue Lehrer. Lehrer und Studenten arbeiten Schulter an Schulter überall auf unserem Planeten im Noteinsatz gegen den Hunger. Natürlich wird diese Krise nicht ewig dauern. In einem Jahr oder so werden wir voll Stolz zurückblicken, voll Stolz auf die Opfer, die wir gebracht haben, auf das, was wir erduldet und geleistet haben, auf die Arbeit, die wir getan haben, gemeinsam, einer neben dem anderen, eine fest verschworene Gesellschaft. Vorläufig aber, Scheweck stand sehr aufrecht da, entspannt, ruhig und blickte durch das kleine, verkratzte Fenster in den klaren Himmel hinauf. Am liebsten hätte er Sabul endgültig zur Hölle geschickt. Doch es war ein ganz anderer, viel tieferer, wurzelnder Impuls, den er schließlich in Worte fasste. Eigentlich, sagte er, hast du ja recht. Damit nickte er Sabul zu und ging. Er nahm einen Omnibus in die Stadt. Er fühlte sich immer noch von einem Impuls getrieben, folgte einem vorbestimmten Schema, wollte es endlich hinter sich bringen, zur Ruhe kommen. Er ging zur Zentrale des Büros der Arbeitsteilung, um eine Versetzung in die Kommune zu beantragen, in der Takwa jetzt arbeitete. Die Abteil nahm mit ihren Computern und ihren ungeheuren Koordinierungsaufgaben einen ganzen Platz ein. Ihre Gebäude waren schön, nach Anaresti-Maßstäben sogar imponierend, mit angenehmen, schlichten Umrissen. Das Zentralbüro im Innern war ein hochgewölbter, scheunenartiger Raum, voller Menschen und Geschäftigkeit, die Wände mit Bekanntmachungen und Anweisungen für Leute bedeckt, die nicht wussten, welche Stelle oder Abteilung für ihre jeweiligen Anliegen zuständig war. Während Scheweck in der Schlange wartete, lauschte er den Gesprächen der Leute vor ihm, vor allem dem eines 16-jährigen Jungen und eines 60-jährigen Mannes. Der Junge hatte sich freiwillig für den Noteinsatz gegen den Hunger gemeldet. Er war voll edler, idealistischer Gefühle, schwelgte in Brüderlichkeit, Abenteuerlust und Hoffnung. Er freute sich endlich, seine Heimatstadt zu verlassen, die Kindheit hinter sich lassen zu können. Er plapperte drauf los wie ein Kind, mit einer Stimme, die sich an ihre tiefere Tonlage noch nicht ganz gewöhnt hatte. Freiheit, Freiheit, tönte es ständig durch seinen aufgeregten Wortschwall, durch jede Silbe. Die Stimme des alten Mannes rollte und grollte dazu, freundlich spöttelnd, aber nicht drohend, nur warnend. Freiheit, die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und irgendetwas zu tun, diese Freiheit war es, was der Alte an dem Jungen lobte und schätzte, trotz seines Spottes für die Überheblichkeit des Jungen. Scheweck hörte den beiden mit Vergnügen zu. Sie waren eine willkommene Abwechslung in der Reihe der Absurditäten an diesem Morgen. Sobald Scheweck erklärte, wohin er versetzt werden wollte, legte die Angestellte ihre Miene in bekümmerte Falten und holte einen Atlas hervor, den sie zwischen sich und Scheweck auf den Tisch legte und aufschlug. »Sieh her«, sagte sie, eine kleine, hässliche Frau mit fast waagerecht vorstehenden Zähnen. Ihre Hände auf den farbigen Seiten des Atlanten waren weich und geschickt. »Das ist Rolni, siehst du? Diese Halbinsel, die in das nordthemaenische Meer hineinragt. nichts weiter als eine riesige Sanddüne. Dort gibt es gar nichts, außer den Meereslaboratorien ganz am Ende. Und die Küste besteht nur aus Sumpf und Salzmarsch bis ganz hier herum nach Harmonie. 1000 Kilometer. Und im Westen liegt das Küstenödland. Weiter heran an Rolni als bis in irgendeine Bergstadt wirst du nicht kommen. Aber dort brauchen sie keinen Noteinsatz. Sie können sich immer noch selbst versorgen. Natürlich könntest du trotzdem hingehen, fügte sie in etwas verändertem Tonfall hinzu. Das ist zu weit von Rolni entfernt, erklärte er mit einem Blick auf die Landkarte, auf der er in den Bergen von Nordost die kleine, einsam gelegene Stadt entdeckte, in der Takwa aufgewachsen war, Angertal. Brauchen Sie im Meereslabor denn nicht vielleicht einen Hausmeister, einen Statistiker oder wenigstens jemanden, der die Fische füttert? Ich werde nachsehen. Die Mensch-Computer-Registratur der Abteil arbeitete mit bewundernswerter Effizienz. Die Sekretärin brauchte nicht einmal 5 Minuten, um die gewünschten Informationen zu beschaffen. Und das bei diesem ständigen, ungeheuren Input und Output von Informationen über jede Arbeit, die geleistet, über jede Position, die besetzt, über jeden Arbeiter, der gebraucht wurde, sowie über die Prioritätsstufe all dieser Fakten in der allgemeinen Volkswirtschaft der gesamten anarchistischen Gesellschaft. Eine Noteinsatzstelle ist gerade besetzt worden. Das ist die Partnerin, nicht wahr? Jetzt haben sie ausreichend Personal, 4 Techniker und einen erfahrenen Wadenfischer. Scherweck stützte die Ellbogen auf den Tisch und senkte den Kopf, den er sich nachdenklich kratzte. Eine Geste der Verwirrung und Resignation, kaschiert durch angebliche Verlegenheit. Tja, meinte er, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Hör mal, Bruder, wie lange soll dieser Einsatz der Partnerin denn dauern? Unbestimmte Zeit. Aber ist doch ein Hungersnoteinsatz, nicht wahr? Und es kann doch nicht ewig so weitergehen, bestimmt nicht. Im Winter wird es sicher regnen. Er blickte auf in das ernste, mitfühlende, besorgte Gesicht der Schwester. Er lächelte ein wenig, denn ihr Versuch, in ihm Hoffnung zu wecken, durfte nicht ohne Reaktion bleiben. Ihr werdet schon wieder zusammenkommen. Bis dahin? Ja, bis dahin, sagte er. Sie wartete auf seine Entscheidung. Er musste einen Entschluss fassen, und die Möglichkeiten waren zahllos. Er konnte in Abenai bleiben und Physikvorlesungen organisieren, wenn er freiwillige Studenten fand. Er konnte auf die Halbinsel Rolni gehen und ohne einen ihm zugeteilten Platz in der Forschungsstation mit Takwa zusammenleben. Er konnte irgendwo leben und gar nichts tun, nur 2x pro Tag aufstehen und zum Essen ins nächstgelegene Refektorium gehen. Er konnte tun, was immer er wollte. Die identische Bedeutung der Begriffe Arbeit und Spiel auf Bravik besaß natürlich eine starke ethische Intention. Odo hatte die Gefahr erkannt, dass aus der Verwendung des Ausdrucks Arbeit in ihrem analogischen System ein starrer Moralismus entstehen könnte. Die Zellen müssen zusammenarbeiten, die optimale Arbeit des Organismus, die von jedem Element geleistete Arbeit und so weiter. Kooperation und Funktion, die wichtigsten Konzepte der Analogie, schlossen beide die Arbeit ein. Der Beweis für den erfolgreichen Verlauf eines Experiments, ob 20 Reagenzgläser in einem Labor oder 20 Millionen Menschen auf dem Mond, besteht in der Beantwortung der Frage, arbeitet es richtig? Odo hatte die moralische Falle erkannt. Ein Heiliger hat immer Zeit, hatte sie wahrscheinlich etwas wehmütig gesagt. Der Angehörige einer Sozialgemeinschaft trifft seine Wahl jedoch nie allein. Na ja, antwortete Scherweck, ich bin gerade von einem Hungersnoteinsatz zurückgekommen. Gibt es sonst noch dringende Aufträge? Die Sekretärin warf ihm den überlegenen Blick einer älteren Schwester zu, ungläubig, aber nachsichtig. In diesem Raum liegen im Augenblick ungefähr 700 dringende Anfragen, erklärte sie. Such dir eine aus. Gibt es irgendwas in Mathematik? Es sind fast ausschließlich Landwirtschafts- und Facharbeitereinsätze. Verstehst du was vom Ingenieurwesen? Nicht viel. Tja, dann gibt es noch Arbeitskoordination. Du musst gut mit Zahlen umgehen können. Wie wär's damit? Von mir aus. Das ist unten in Südwest, in der Staubwüste. Ich bin schon mal in der Staubwüste gewesen. Außerdem, wie du schon sagtest, eines Tages wird es bestimmt regnen. Sie nickte lächelnd und tippte auf seine Abteilkarte. Von Abenai, Nordwest, Zentralinstitut Wissenschaften, nach Ellbogen Südwest, Arbeitskoordination Phosphatmühle 1, Noteinsatz 5, 1, 3, 165, unbestimmt.